Also bei uns ist es so, wir haben eben nicht, also wir scripten jetzt nicht die genaue Position und die Reihenfolge. Also wir sagen nicht, okay, dann stellst du dich da hin und dann kommst du von links und du kommst von rechts und dann drehst du dich um. Und das ist bei uns nicht so.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heart to Heart. Zu unserer 60. Episode haben wir mal wieder ein sehr besonderes Thema. Und zwar spreche ich heute gemeinsam mit Paulita Pappel über Pornos. Paulita ist Pornoproduzentin. Sind Pornos Unterhaltung? Sind Pornos vielleicht aber auch eine Form von Kunst? Und können PornodarstellerInnen Feministinnen sein? Außerdem sprechen wir sehr detailliert über einen Dreh von Paulita. Also wie sieht es eigentlich hinter der Kamera aus auf einer Pornoproduktion? Paulita ist eine sehr spannende Persönlichkeit mit Erfahrung vor und auch hinter der Kamera und sie gibt uns einen Einblick in ihre Lebensgeschichte über sexuelle Freiheit, Feminismus und Selbstverwirklichung. Und bevor wir jetzt starten, folgt uns und abonniert uns auf Spotify und Apple Podcast, dann verpasst ihr auch keine weitere Folge mehr. Und jetzt ganz viel Spaß. Ja, hallo liebe Paulita, ich freue mich sehr, dass du da bist und dass du mir gegenüber sitzt. Es ist sehr schön, dass du da bist. Freue ich mich.
Vielen lieben Dank, ich freue mich auch total. Ich freue mich auch, dass wir das wirklich in real life machen können. Es ist viel schöner, ihn in 3D-Gesicht zu sehen als an Screen.
Mhm, ja, das finde ich auch. Bist du gut durch den Tag gekommen bisher?
Danke für die Frage. Ich bin sehr müde, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Oh, hattest du einen Dreh?
Ich hatte, die ganze letzte Woche war Pornfilm Festival Berlin. Das heißt, ich war sehr viel unterwegs, ich habe Moderationen gemacht, ich habe sehr viele Leute getroffen, was alles unfassbar schön war, aber auch viel einfach. Und ich bin so ein bisschen erschöpft tatsächlich.
Bevor wir jetzt mit diesem Thema einsteigen, machen wir so ein kleines Vorspiel. Ich weiß nicht, ob du schon mal Episoden gehört hast und ich werde dir jetzt einfach mal 3 Fragen stellen und dich bitten, einfach mal ganz kurz und knackig zu antworten. Und dann starten wir mit dem Hauptthema.
Alles klar.
So, Paulita. Was sagen denn die Menschen, wenn du ihnen von deinem Job erzählst?
Sehr unterschiedliches, aber meistens sind die sehr neugierig.
Okay. Was ist Sex für dich?
Sex für mich? Erwischt. Warte, es muss kurz und prägnant sein. Ja, okay. Sex für mich ist eine Art von Intimität und Kommunikation.
Und wie definierst du Pornos?
Pornos sind Material, meistens Bildmaterial, die Sexualität repräsentieren.
Okay, da gehen wir jetzt noch so ein bisschen tiefer drauf ein natürlich. Du hast es gerade schon gesagt, es war jetzt das Festival letzte Woche.
Ja.
Das Pornfilm oder Pornfestival, wie heißt es?
Pornfilmfestival.
Pornfilmfestival.
Genau, ja. Also das Grund, es ist ein Filmfestival, unser Hauptprogramm besteht aus Filmen. Wir haben oft ein Rahmenprogramm, was dieses Jahr leider nicht stattgefunden hat, weil wir überhaupt nicht wussten, findet das überhaupt statt mit Corona und so weiter. Aber der Hauptsinn des Festivals sind Filme.
Und erzähl doch jetzt mal so ein bisschen mehr, was du eigentlich machst. Also die Zuhörerinnen und Zuhörer haben es schon in der Intro mitgekriegt. Du bist Pornoproduzentin, Pornofilmproduzentin. Und erzähl doch mal so ein bisschen, wie bist du dazu gekommen? Und was hat dich gereizt und überhaupt? Hol uns mal ab. Also ich finde es auch mega spannend. Ich sitze hier die ganze Zeit schon so.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich. Ich freue mich, dass du dich freust. Aber meine Reise ist eigentlich sehr lange. Ich versuche, die zusammenzufassen. Ich fand Pornografie an sich schon immer faszinierend. Ich habe gar nicht so viele, ich habe gar keine Pornos geguckt. Aber die Idee von die Darstellung von Sex hat mich immer interessiert. Und mit 13 habe ich immer gesagt, ich will, wenn ich größer werde, will ich Pornosynchronsprecherin werden. Und so mein Party-Trick war immer so Orgasmus faken, irgendwie einfach so aus dem Nichts. Und ich habe mich gleichzeitig aber irgendwie total geschämt dafür und dachte, eigentlich sind Pornos nichts Gutes. Es ist ein Werkzeug des Patriarchats, wo Frauen ausgebeutet werden und so weiter und so fort. Und hatte so einen Konflikt in mir. Und weil Spanien ja ein ziemlich katholisch-faschistisch geprägtes Land ist, und da bin ich ja aufgewachsen, und da habe ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Und ich dachte, okay, hier werde ich mit meinem Konflikt nicht fertig. Und bin natürlich dann geflüchtet nach Berlin, die Mekka von Sexpositiv, alles. Und habe hier queer-feministische Frauen kennengelernt, die als Teil ihrer feministischen Praxis eben Pornos gemacht haben. Und für mich war das so, tada, die Erleuchtung. Ich dachte, okay, ich kann Feministin sein und Pornos machen. Und das hat unfassbar viel Sinn für mich ergeben. Und ich habe angefangen, als Darstellerin in solche Filme mitzuspielen. Da ging es gar nicht um Geld. Also es war natürlich eine sehr privilegierte Position. Ich habe hier in Berlin studiert und ich konnte mir das sozusagen leisten, in diesen nicht finanzierten Kunstprojekten mitzumachen. Es war eine super schöne Erfahrung. Ich habe ganz viel für mich persönlich, für meine Sexualität und für meine, aber auch meine politische Praxis sozusagen gelernt und gelebt. Und habe aber dann ziemlich schnell angefangen, mehr Orga-Aufgaben zu übernehmen, weil ich einfach eher so ein Orga-Mensch bin. Und so habe ich mehr und mehr dann in Produktion gemacht und habe das dann so ein bisschen professionalisiert und habe dann irgendwann mal meine eigene Plattform gegründet, nämlich lustry.com. Das ist eine Plattform, wo Paare aus der ganzen Welt ihre Sexvideos, selbstgedrehte Sexvideos zeigen. Und ja, so bin ich dahin gekommen.
Mhm. Ja. Du hast gerade gesagt, Kunstprojekt. Das bringt mich so ein bisschen zu der nächsten Frage. Wie definierst du denn für dich ganz persönlich Pornos?
Sehr gute Frage. Gut, dass du auf den Kunstbegriff springst sozusagen. Ja. Mein Verständnis von Pornografie hat sich geändert. In den letzten 10 Jahren, es ist ja schon über 10 Jahren her, dass ich beim ersten Porno mitgespielt habe. Ich bin gerade an dem Punkt, wo ich denke, hey, Pornografie ist in erster Linie ein Unterhaltungsprodukt. Und als solches hat es eine Legitimation. Und ich finde, es muss auch nicht Kunst sein. Allerdings finde ich auch wiederum, dass diese Grenzen zwischen was ist jetzt Kunst und was ist jetzt Film oder Unterhaltungsfilm beziehungsweise Porno, sind gar nicht so klar zu definieren.
Okay. Und wie würdest du sagen, oder was würdest du sagen, ist das Besondere jetzt an deinem Beruf? Also du hast so eine ganz interessante Historie. Du hast mitgespielt selbst als Darstellerin und bist jetzt aber hinter der Kamera. Erstmal dazu noch, ist das irgendwie, ich weiß nicht, inwiefern ist das anders? Was magst du lieber?
Ich mag beides total gerne, aber für mich ist beides gar nicht so unbedingt vereinbar. Weil ich finde, wenn ich vor der Kamera bin, will ich mich gerne komplett darauf einlassen und loslassen und auf die Situation irgendwie einlassen. Und wenn ich Produktion mache, habe ich ganz vieles im Kopf und ich muss diese Kontrolle immer bewahren und gucken, okay, was ist jetzt, was passiert, läuft alles richtig, muss ich da noch was machen? Mhm. Und deswegen sind für mich beide Sachen nicht so richtig vereinbar. Und ich glaube, ich bin besser tatsächlich als Produktion und hinter der Kamera, als Regie auch mittlerweile. Und deswegen mache ich eigentlich kaum mehr was vor der Kamera. Aber ich vermisse es ein bisschen, muss ich sagen.
Kaum mehr oder gar nicht mehr?
Kaum mehr. Ich bin noch offen für Projekte und wenn mir irgendwas angeboten wird, wo ich denke, ach, das Projekt ist cool und die Leute sind toll und ich hätte total Lust, dann mache ich das, wenn ich Zeit habe. Ich habe mittlerweile aber so viel auch am Laufen, dass ich manchmal sage, okay, ich schaff's nicht.
Okay. Wir reden jetzt gleich noch natürlich viel ausführlicher über diese Pornoproduktion, die du machst. Und bevor wir das machen, es gibt ja so eine Abgrenzung. Lass uns da mal ganz kurz auf die Begrifflichkeiten eingehen. Also ich nenne es jetzt mal Mainstream-Porno und feministische Pornos. Du hast es gerade auch schon gesagt, dass auch Feministinnen Pornos machen können oder produzieren können oder mitspielen können. Wie definierst du das? Mainstream und feministische Pornos.
Und zwar ist das so, als ich angefangen habe, Pornos zu machen, und wie gesagt, das ist über 10 Jahre her, dachte ich auch, okay, es gibt den Mainstream-Porn und der sieht alles sehr ähnlich aus und da sind alle Frauen rasiert und das ist halt alles für Männer, von Männern gemacht, für Männer gemacht. Und ich dachte, ach, feministische Pornos heißt, das ist jetzt von Frauen für Frauen oder irgendwie so. Ich habe dann zum Glück gelernt, dass diese Definition eigentlich falsch ist. Also ziemlich so gelinde ausgedrückt. Mhm. Das ist nicht nur falsch, es ist auch sehr problematisch.
Mhm. Inwiefern?
Weil diese Idee, dass Mainstream-Porn so ein homogenes Produkt ist, was eben gleich aussieht und wo alles nach 0815 nach irgendwelche Scripts läuft, das stimmt einfach so nicht. Das wird der Realität nicht gerecht. Wenn man über kommerzielle Pornos zum Beispiel spricht und man sagt, okay, wir machen den Unterschied, ob es jetzt ein Porno ist, was einen Profit erzielt. Es gibt so viel Vielfalt in der Pornografie. Und wenn wir sogar ein bisschen historisch zurückgucken, nicht mal lange her, aber 10, 20 Jahre her, es gibt so viele unterschiedliche Sachen. Und es gibt viel mehr Diversität, zum Beispiel von Körpern, Sexualität, Praktiken, sexuelle Identitäten und alles Mögliche im Porno, als es im Mainstream-Media gibt. Und darüber wird nie darüber gesprochen, sozusagen. Wir reden immer über Mainstream-Porno und wir meinen zu wissen, was wir damit meinen. Aber ich finde, wir müssen viel differenzierter darauf gucken und eben anerkennen, dass das ein vielfältiges Produkt ist.
Ich glaube, was viele damit meinen, ist, dass diese, ich sag mal, klassischen, in Anführungszeichen, Pornos, die von Männern produziert werden, wo eben, jetzt hast du es gerade schon gesagt, Frauen auf eine bestimmte Art und Weise oder generell Menschen, die damit wirken, dargestellt werden. Also es ist alles so sehr, ne, rein raus, kühl, und es ist so meistens eine kurze Story, man kommt schnell irgendwie zum Akt, und oftmals ist es ja auf die Bedürfnisse von den Männern ausgerichtet. Das ist ja das, was in vielen klassischen Pornos, auch wenn ich jetzt mit Freundinnen darüber rede, die meisten auch abschreckt. Also sie sagen so, oh ja, grundsätzlich finde ich das eigentlich ganz schön und würde das super gerne mal mit meinem Partner ausprobieren, aber ich weiß eigentlich gar nicht, um ehrlich zu sein, welche schönen Pornos es gibt, weil ich fühle mich dadurch, zumindest durch die Pornos, die er guckt, eher abgeschreckt. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen das, also deswegen die Frage nochmal, wie würdest du denn die Pornos beschreiben oder definieren, die du machst? Sind es eher alternative Pornos oder wie definierst du die Pornos?
Ich glaube, für mich, ich definiere meine Pornos nicht im Gegensatz oder Abgrenzung, danke. Mhm. Ich definiere meine Pornos nicht in Abgrenzung zu anderen Pornos, sondern ich definiere meine Pornos ja eher in Abgrenzung zu anderen Filmgenres und andere. Zum Beispiel, ich finde, also der Grund, warum ich Pornos mache, ist, weil ich romantische Komödien ganz schlimm finde. Und ich finde das Bild, was von Sexualität und Beziehung in solchen Komödien dargestellt wird, dass das total problematisch ist, dass das zu reeller Gewalt auf der Welt führt. Und dem setze ich was entgegen mit meinen Pornos. Und was ich entgegensetze, ist, dass ich möchte eben, ich versuche eine Diversität von Sexualität, von Körpern, von Sexualpraktiken darzustellen. Ich mache meine Pornos so, dass sie immer anhand den Bedürfnissen, Vorlieben und Präferenzen von den Menschen vor der Kamera gemacht werden. Also ich mache ja dokumentarische Pornos einerseits und Spielfilm-Pornos, sage ich jetzt mal, andererseits. Und bei beidem ist es so, dass die Menschen, die da vor der Kamera sind, eben das machen, was sie machen wollen und worauf sie Lust haben. Mhm. Ich glaube, das ist für mich wichtig. Und für mich ist auch wichtig, irgendwie, dass ich natürlich immer eine ethische Produktionsstandard haben will. Und das, finde ich, gilt für die Pornindustrie genauso wie für die gesamte Filmindustrie, oder sollte es gelten. Und zwar heißt das für mich, wenn eine ethische Produktion hat immer, oder versucht immer transparent mit allen Beteiligten umzugehen und fair. Das heißt, vor, während und nach des Drehs werden Sachen, ne, voraus kommuniziert, werden Absprachen gefunden, während des Drehs wird man sich an diese Absprachen halten und gucken, dass es allem gut geht. Mhm. Und nach dem Dreh haltet man sich immer noch an den Absprachen und bleibt in der Kommunikation. Mhm. So.
Welche Absprachen es gibt und wie das genau aussieht, das klären wir gleich nochmal so ein bisschen ausführlicher. Ich würde sehr gerne einmal so ein bisschen auf so einen, ich sag mal, Porn-Check zu sprechen kommen. Und zwar haben wir bei Amorelie immer eine Umfrage. Mhm. Und zwar machen wir bei Amorelie eine jährliche Umfrage zu verschiedenen Themen. Und wir haben auch über, nicht Pornos gesprochen, aber die Frage nach Porno und Pornokonsum abgefragt. Und das sind tatsächlich so ganz, ganz interessante Fakten. Ich würde dich jetzt einmal gerne fragen, was du denkst, wie viele Personen, die wir befragt haben, tatsächlich täglich oder mehrmals in der Woche Pornos nutzen. Was glaubst du?
Wie viele? Ein Prozent meinst du? Mhm. 56%.
Mhm. Sind tatsächlich nur 18.
Echt?
Also täglich oder mehrmals in der Woche, ja.
Denkst du, das stimmt, oder denkst du, die haben sich nicht getraut, das zu sagen?
Also, wenn man jetzt Männer und Frauen zusammennimmt, glaube ich, ist das schon eine realistische Zahl. Aber keine Ahnung. Also, das ist immer so die Frage, ne? Also, auch bei diesen Umfragen, wer sagt denn da die Wahrheit?
Genau.
Weil wir natürlich auch immer appellieren, dass da alle da noch die Wahrheit sagen.
Ist aber wirklich nicht so viel. 18%, ja, okay. Die Menschen sind viel zu busy.
Ja, ich meine, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, was vielleicht auch Gründe sind, warum Menschen oder Paare, Menschen, wer auch immer, keine Pornos guckt. Mhm. Und dann noch die zweite Frage, was glaubst du, wie viele der Befragten gaben an, nie oder wirklich nur selten Pornos zu gucken?
Ja, jetzt wo ich weiß, dass nur 18% so viel gucken, dann würde ich sagen, 27%.
Über 50.
Ach, Gottes Willen. Ich will es nicht glauben, ich will es nicht wahrhaben.
Okay, wir tun jetzt gleich alles dafür, machen noch ein bisschen Werbung für dich, damit auch alle hoffentlich deine Pornos gucken, in die Produktion, die du machst. Genau, vielleicht können wir noch so ein bisschen auf den Unterschied eingehen zwischen Mann und Frau. Ich habe das jetzt gerade schon gesagt, so zusammengerechnet, sind 18%, die täglich Pornos gucken, vielleicht für den einen jetzt viel oder für den anderen auch wirklich wenig, keine Ahnung. Was glaubst du denn, wie viel Prozent der Männer angaben, nie Pornos zu gucken und wie viel Prozent der Frauen gaben an, nie Pornos zu gucken?
Okay, also wir waren bei über 50% insgesamt. Das heißt, ich würde sagen, 70 Frauen, 30 Männer?
Also 50% der Frauen gucken nie Pornos.
Okay.
Und 15% der Männer gucken nie Pornos.
Also nie, okay. Mhm.
Ja, also die Mehrheit der Männer guckt Pornos, ob jetzt regelmäßig oder unregelmäßig, das wissen wir jetzt nicht. Aber die Mehrzahl der Frauen guckt tatsächlich keine Pornos.
Das wundert mich jetzt nicht.
Wundert dich nicht? Nee, warum?
Weil ich glaube, dass Frauen immer noch so sozialisiert werden, dass sie nicht ermuntert werden, ihre Sexualität in die Hand zu nehmen und die zu explorieren, die zu forschen. Mhm. Also ich glaube, Männern wird viel näher gelegt, dass das ihnen zusteht, dass sie Pornos gucken. Und dass ihnen zusteht, dass sie vielleicht auch mal eine Sexarbeiterin oder Sexarbeit in Anspruch nehmen oder dass sie masturbieren. Also alles. Ne, und Frauen wird viel näher gelegt, dass sie vielleicht Geld ausgeben für Schminksachen oder für Klamotten oder für andere Arten von, die auch, also ne, ich will nicht sagen, dass das falsch ist, das kann ja auch schön sein, das kann auch eine Art von Selbstcare sein. Aber es wird denen, die Frauen werden nicht ermuntert. Es gibt keine Rollenbilder, keine Referenzen, wenn ich als Frau sozialisiert worden bin, dass ich denke mir so, ja, ach, ich gucke mir mal ein Porno und gucke, ob es mir gefällt. Und mir wird nahegelegt, nee, das ist eh nichts für dich.
Du hast es gerade schon angesprochen. Glaubst du, das kommt durch die Erziehung, durch die Sozialisierung? Und was glaubst du aber, hat sich vielleicht in den letzten 10 Jahren noch geändert? Du bist jetzt ja schon länger im Business. Merkst du da irgendwie einen Unterschied, wie Frauen auch darauf reagieren vielleicht?
Riesenunterschied tatsächlich, ja.
Inwiefern?
Ja. Ich glaube, in den letzten 10 Jahren hat sich einerseits in den Medien so viel passiert. Es gibt so viele neue Filme und Serien, die über Sexualität offener sprechen, die andere Themen aufmachen. Und die Diskussion über Sexualität hat sich verändert. Es ist viel salonfähiger geworden, würde ich sagen. Und ich würde sagen, dass die Sexspielzeugindustrie tatsächlich einen riesen Anteil daran hat, weil die haben es geschafft, eben die Sexspielzeuge aus der Schmuddelecke rauszuholen und mit in der Gesellschaft zu stehen, damit ne großen Schaufenstern irgendwie zu sagen, hey, hier dann, dafür müsste ich niemand schämen. Und das hat einen riesen Unterschied gemacht, glaube ich. Und viele von der Kundschaft von Sexspielzeug sind Frauen, oder?
Mhm. Ja. Oftmals werden die Entscheidungen für oder gegen einen Toy oder generell grundsätzlich einen Toy auch zu kaufen, oftmals von den Frauen vorangetrieben. Also nicht nur von den Frauen, aber zum größten Teil. Also wenn die Frauen auch aufgeschlossen sind, dann sind es die Männer meistens auch und die tragen das dann so mit in die Beziehung rein. Okay, also kann ich total gut nachvollziehen. Ich habe es jetzt gerade schon gesagt, dass wir jetzt mal so ein bisschen auf die Pornoproduktion gucken wollen. Ja, also wie genau sieht das jetzt aus? Du hast es vorhin auch schon so ein bisschen gesagt, wie das so stattfindet. Wir haben auch, weil dieses Thema sehr großes Interesse auch bei Instagram und unserer Community oder auf Anklang gefunden hat, haben wir ein paar Fragen auch mitgebracht aus der Community. Die waren sehr interessiert, wie das wirklich aussieht. Ich würde sagen, wir hangeln uns da mal so ein bisschen durch.
Super spannend, ja, gerne.
Ja, das sind so Fragen und Vorurteile, ne? So, wir haben jetzt gerade schon am Anfang ja kurz über Mainstream-Pornos gesprochen und vieles kommt so ein bisschen daher. Ich werde mal versuchen, das immer so mit einfließen zu lassen, aber ich würde dich jetzt erstmal bitten, dass du einfach mal schilderst, wie wirklich so eine Produktion abläuft. Also von der Suche von einem Cast bis hin zu, wie läuft das jetzt mit den Absprachen ab, das hast du gerade schon gesagt, bis hin zum Dreh, wie läuft dieser Dreh ab und was passiert eigentlich danach?
Ja, super. Ich nehme einfach als Beispiel, weil ich dann viel detaillierter irgendwie das alles schildern kann, einfach meine Produktion von Hardwerk zum Beispiel. Ja? Das würde so laufen, wir machen ja Gangbangs. Das heißt, es läuft immer so, dass wir erst den Zentrum finden, also die Person, die sozusagen in dieser Gangbang-Dynamik im Zentrum sein will. Und wir schicken eine sehr lange Liste von Praktiken, von Küssen bis Tripelanal. Und die müssen das ausfüllen und sagen, wie viel Erfahrung sie mit etwas haben und wie gerne sie das machen möchten im Kontext von dem Dreh, was ansteht. Mhm. Und dann auf der Basis überlegen, wir sind mein Partner, Regiepartner und Liebespartner Rottweiler und ich, überlegen uns ein Szenarium, wo wir versuchen, dass alle diese Vorlieben und Präferenzen irgendwie Platz finden. Und das stellen wir dann vor, der Person, die mit der wir gerade in Kontakt sind und wo wir einen Dreh machen wollen. Und wir gucken, also wir schlagen was vor, sagen, was findest du? Und dann reden wir so lange, bis wir wirklich was finden. Und wir sagen, okay, das ist es. So, das ist die perfekte Situation und du hast Lust drauf. Und genau, und dann suchen wir das natürlich die richtige Konstellation von Leuten. Mhm. Und wird abgesprochen, okay, wer kann noch dabei sein, wie wäre es mit dem? Ne? Und wir, das ist immer, wenn man ein Dreh macht mit zwei Personen, finde ich es viel einfacher, dann die richtigen zu finden, sage ich jetzt mal. Je mehr Menschen das sind, desto schwieriger wird es, weil das sind so viele, damit dann eine Dynamik funktioniert, das spielen so viele Faktoren eine Rolle. Genau.
Du hast gerade gesagt, Gangbang, für alle, die noch kein Porno von dir gesehen haben, wie viele spielen denn damit?
Bei unseren Gangbangs sind mindestens 4 Personen, also ein Zentrum und 3 Bangers, nennen wir die. Mhm. Bis ist nicht begrenzt die Zahl, aber ich glaube, die größte Zahl, die wir hatten, war ein Zentrum und 7 Bangers, glaube ich.
Mhm. Okay, und dann?
Genau, und dann, entscheiden wir, okay, wie sieht das aus? Wir machen ein Treatment, wir machen ein Moodboard. Und diese ganze Info schicken wir auch an allen SchauspielerInnen und an die ganze Crew. Das heißt, alle sollen wissen, okay, worum geht's beim Film? Was drehen wir an dem Tag? Was passiert?
Wie lange dauert das so? Also wie lange dauert das, so ein Skript dann zu machen?
Sehr unterschiedlich. Also wir haben ein paar Formate, sage ich jetzt mal, die so ein bisschen, wenn wir so ein Format machen, dann wissen wir ungefähr, dann wissen wir den Rahmen und dann müssen wir nur so ein bisschen die Details sozusagen festlegen. Wenn wir so ein ganz neuen Format entwerfen, dann kann es auch länger dauern. Das ist wirklich sehr unterschiedlich von Zeit zu Zeit. Aber sagen wir mal 2 Wochen.
Okay, gut.
Mit hin und her und Besprechungen und so. Genau, und ich sag auch, es ist wichtig, mir ist wichtig, dass alle wissen, worum es geht. Also nicht nur, also selbstverständlich die Schauspielende, die natürlich, die vor der Kamera sind, die müssen natürlich ganz genau wissen, was für ein Dreh ist das, wie viele Leute sind da, wer ist da, was wird erwartet und so weiter und so fort. Ich finde aber auch wichtig, dass die gesamte Crew, also Kamera, Kostüm, Maske, Szenenbild, wer auch immer auch noch dabei, alles ist, dass die auch wissen, worum es geht, weil das wird ja manchmal nicht mitgedacht. So, es geht ja darum, dass wir eine gute Atmosphäre haben am Set und dafür müssen alle irgendwie eben darüber informiert sein und sich auch wohlfühlen mit alles, was da passiert.
Mhm. So. Okay. Eine Frage, die mir jetzt gerade noch gekommen ist. Du hast gesagt, dein Co-Regisseur, wie heißt der? Rod?
Rod, genau.
Rod ist auch dein Partner.
Mhm.
Das ist auch nochmal spannend.
Ich weiß.
Weil ich habe gerade schon so, als du Partner gesagt hast, habe ich schon so hochgeguckt, mal so, okay, da muss ich gleich nochmal reingehen. Zum Thema, wie ist die Dynamik zwischen euch? Ne? Kannst du gleich auch nochmal, wenn es irgendwie passt, auch nochmal beantworten, weil ich glaube, das ist auch sehr spannend und viele stellen sich vielleicht auch die Frage, wie macht Paulita das denn? Ist sie in der Beziehung oder wenn sie vielleicht eventuell auch nochmal vor der Kamera steht oder auch dahinter? Also was macht das überhaupt mit dir und dem Partner?
Ja.
Vielleicht kommst du da aber gleich nochmal zu. Ich wollte es nur einmal mit reingeben.
Ja, gerne. Also ich kann gerne viel dazu sagen. Oder wollen wir erstmal beim Dreh bleiben?
Wenn du magst, dann können wir das auch gerne einschieben und du kannst hier einmal ganz kurz berichten, wie das so ist. Ja, welche Rolle dein Partner dann einnimmt.
Genau. Für mich, ich fühle mich gerade super glücklich, weil ich habe endlich einen Partner gefunden, der wirklich hundertprozentig nicht nur fein mit der ganzen Pornosache ist, sage ich jetzt mal so, sondern einfach, der das teilt, also mit dem ich das teile. Ich hatte bis jetzt in meinem Leben natürlich sehr viele Menschen, die erstmal keine Berührungspunkte hatten mit dem Thema, bis viele Berührungsängste hatten mit dem Thema, was ja auch verständlich ist. Aber das ist natürlich schwierig dann, gerade weil es sehr bei den Ängsten, bei vielen Menschen ist einfach so ein sehr tiefere, verinnerlichte Ängste hier, die sehr schwierig erstmal wegzuschaffen sind. Und das hat für mich, es war sehr oft in Beziehungen ein Problem eben. Also nicht nur die Porno, auch einfach überhaupt polyamorös zu sein, was ich bin. Also das heißt, ich kann auch andere Menschen lieben und mit anderen Menschen Sex haben und das ist für mich okay, das ist meine Art zu lieben. Aber eben das Porno-Thema ist für viele Menschen einfach sehr einschüchternd. Und ich habe das größte Glück, eben seit 2 Jahren einen Partner zu haben, der das auch total toll findet. Und interessanterweise, ich sage das so ein bisschen vorsichtig, weil ich will nicht, dass es creepy klingt, aber irgendwie ist das Pornomachen auch Teil unserer Sexualität.
Mhm.
Nicht so, dass wir wir sind ja an dem Dresden nicht sexuell involviert, natürlich nicht. Aber es ist Sexualität im weitesten Sinne des Wortes irgendwie, wenn wir sagen, okay, es gibt viele Sachen im Leben, die Teil einer Sexualität sind, die nicht jetzt konkret, es geht nicht um Sex, als von Genitalien Sex oder so, sondern es ist einfach Teil von des Ausdruck der Sexualität. Mhm. Und das ist total schön, dass wir das teilen können, dass wir da beide kreativ irgendwie das teilen können.
Und jeder so seine Ideen auch nochmal so mit reinbringt. Ist es denn auch so, dass ihr dann danach manchmal miteinander euch vielleicht auch so ein Porno anguckt oder auch nochmal vielleicht darüber sprecht, was ihr gut fandet? Und es kann ja auch sein, dass ihr dann da beide steht und irgendwie extrem aufgegeilt seid, weil das ist ja auch ein Grund, warum manche Menschen Pornos gucken. Also wie ist es bei euch? Wie ist so die Atmosphäre?
Das ist ganz witzig bei uns. Wir sind nach dem Dreh immer unfassbar müde. Und wir reden tatsächlich viel darüber, aber oft ist es so, dass wir auch out of sync sind tatsächlich. Also wenn ich irgendwie total aufgegeilt bin, wie du das gerade gesagt hast, und mir denke so, komm, jetzt machen wir, ist er total fertig und so, nee, das Letzte, was ich will, ist jetzt auch noch Sex haben. Mhm. Und manchmal ist das irgendwie andersrum. Das ist total bizarr. Wir suchen noch an dem Punkt, wo wir uns beide irgendwie angleichen, aber das ist tatsächlich ist das dann eben nicht der Fall. Also es sind getrennte Sachen. Also dieses Porno machen ist irgendwie Teil unserer Sexualität und unseres sexuellen Ausdrucks, aber das fließt nicht ineinander mit wirklich, dass wir Sex haben.
Okay. Gut, vielleicht können wir gleich nochmal ein bisschen
zurück zum
detaillierter auf deine Partnerschaft am Set zu sprechen. Aber zurück zum Porno-Dreh. Also ihr habt das Skript gemacht, da sind wir stehen geblieben, alle wissen Bescheid. Wie dann der Drehtag, ist es ein Tag?
Ja.
Okay, ein Tag, stattfindet. Begleite uns, wie sieht so ein Tag aus?
Genau, und zwar gibt es natürlich eine Dispo und nach Dispo kommen alle Leute an. Heutzutage mit Covid gibt es noch striktere Vorgaben, die müssen erstmal alle ankommen und einen Test machen und dann machen sie sich alle an die Arbeit. Das heißt, wenn die PerformerInnen kommen, unterschreiben sie, werden Fotos gemacht von den Ausweisen, Verträge wurden schon unterschrieben. Und dann gehen sie in Kostüm und Maske und alle anderen bereiten eben das Set vor und das Equipment vor.
Wo dreht man denn so?
Sehr unterschiedlich. Also dadurch, dass wir jedem Film anderen Konzept haben, benutzen wir tatsächlich unterschiedliche Locations. Und ich freue mich, dass du dich fragst, weil wir haben immer wieder so viele Probleme, eine Location zu finden. Und das ist so schade und ich finde auch komplett unfair und eigentlich krasse Diskriminierung. Weil ich rufe bei Locations an und ich meine, mein Team ist sehr professionell, ich bin sehr professionell, die Leute sagen so, ist jetzt sowas nicht unhygienisch? Ich so, wieso unhygienisch? Wir sind, also, wenn wir ein Pornoset hätten, der unhygienisch wäre, wäre das total not okay. So.
Ja.
Ich bekomme so viele, ich bin total offen immer, wenn ich eine Location anfrage, sage ich, wer ich bin und was ich mache und wofür wir die Location, wie wir sie bespielen wollen. Und ich bekomme wirklich sehr viele Absagen von Leuten, die auch ohne Grund sagen, die wollen wir halt nicht haben. Mhm. Und ich denke mir so, stell dir da vor, ich würde hingehen und sagen, hey, ich will einen lesbischen Kurzfilm machen. Und die würden sagen, lesbisch, wollen wir ja nicht. Ich meine, das ist eine Diskriminierung, das ist verboten. Also da könnte ich zu einer Diskriminierungsstelle gehen und sagen, sorry.
Ja.
Und das passiert mir aber ständig mit dem Porn. Und ich finde, ich hoffe, dass wir bald, dass sowas nicht okay ist.
Mhm. Halt. Das liegt vielleicht daran, dass viele so, ich sag jetzt mal, so klassische Pornoszenen im Kopf haben, die sie selbst vielleicht einfach auch nicht hygienisch oder schön finden. Mhm. Vielleicht deswegen diese Ablehnung haben. An dieser Stelle können wir einen kleinen Aufruf machen an alle, die zu Hause, nicht zu Hause, vielleicht auch zu Hause, aber sonst irgendwo eine Location kennen oder ihr zu Hause anbieten oder irgendetwas anderes. Schreibt uns an podcast@amorelie.com und dann leiten wir das sehr gerne weiter.
Bitte, unbedingt.
Genau, weil das supporten wir natürlich auch, dass ihr da hoffentlich schöne Locations habt, gerade jetzt auch bei dem Wetter. Dreht ihr ja manchmal auch draußen?
Manchmal.
Ist das erlaubt?
Das ist erlaubt, solange man keinen öffentlichen Ärgernis beursacht.
Okay.
Und wir machen es manchmal, wir machen es aber nur natürlich in einem Rahmen, wo es sicher ist und wo wir wissen, dass wir die Arbeitssicherheit von allen stellen können.
Mhm.
So.
Okay, zurück zum Dreh.
Zurück zum Dreh. So viele, die so machen muss.
Ja, ich habe so viele Fragen auch noch, deswegen ist es schon, okay.
Also ich glaube, genau, an sich, das Witzige ist ja, an sich ist ein Porno drin nicht anders wie ein ein anderer Filmdreh. Deswegen, ich hole ja ganz viele Filme, ganz viele Menschen, sage ich mal, vom Mainstream-Film, hole ich sie zum Pornodreh und die sind manchmal total aufgeregt und denken so, ah, wie wird's sein und wird ich dann geil oder wie werde ich dann meine Arbeit professionell machen können? Und wirklich, jeder Mensch, der bei mir beim Pornoset war, hat am Ende des Tages gesagt, du, es war das Gleiche. Also es hat jetzt keinen Unterschied gemacht. Es ist das gleiche Medium. Und ich so, ja, habe ich gesagt. Mhm. Genau, der Unterschied oder den sehr wichtigen Teil dann, der vielleicht anders ist oder der auf jeden Fall anders ist als bei vielen Mainstream-Drehs, ist, es gibt eine Besprechung und zwar alle Schauspielerinnen oder PerformerInnen sitzen sich zusammen mit uns, also mit Regie und Performer's Care, das ist die Person, die dafür verantwortlich ist, dass es allen gut geht. Wir besprechen ganz genau, wie die Szene aussieht, wie die Location ist, manchmal haben wir so Stationen, wo wir sagen, okay, vielleicht kann man hier anfangen und darüber gehen und so weiter und so fort. Und dann sagt jede ganz präzise und konkret alles, was sie eher möchte oder nicht möchte und gerne hätte oder nicht hätte, was sind Hard Limits, das sind besondere Sachen, worauf sie sich freuen würden. Und dieses Gespräch findet eben statt und ich versuche immer, dass es so spezifisch wie es nur möglich wird, damit alle diese Infos haben. Und natürlich, wenn es viele Menschen sind, wird es schwierig, weil der eine mag Spitting ins Gesicht und der andere aber nicht und die will irgendwie gespunkt werden, aber er wiederum nicht. Und dann sage ich, okay, es ist super wichtig, dass alles, was wir machen, fangen wir immer bei Levels, so von 1 bis 10 fangen wir bei 1, 2. Und wenn wir die verbale oder nicht verbale Signal bekommen, ja, das gefällt mir, dann kann man höher gehen, sage ich, von der Intensität. Und man bleibt aber immer in Kommunikation. Das ist ganz wichtig, dass wir das etablieren, dass wir sagen, hey, wir wollen, dass ihr miteinander spricht die ganze Zeit. Wenn irgendwas nicht stimmt, sagen wir Stopp. Ne, wir können immer eine Pause machen oder legen. Und so schaffen wir, oder so versuche ich, einen Rahmen zu schaffen, wo einfach diese Kommunikation wegen kontinuierlich ist, wo alle wissen, dass es erwünscht ist und dass sie ermuntert werden, immer eben alles zu kommunizieren, damit sie eine gute Zeit haben.
Das ist auch eine Frage aus der Community. Das ist die Frage, wie läuft das Casting denn ab? Also werden DarstellerInnen, die mehr anbieten oder bereit sind, mehr Dinge zu tun, werden die auch besser bezahlt? Das ist eine Frage. Oder eher gebucht? Ja, das ist eine Frage. Und zu dem Thema auch nochmal Casting kam auch nochmal in dem Kontext die Frage, dürfen denn auch DarstellerInnen Partner mitbringen, also eigene Partner mitbringen? Vielleicht kannst du da nochmal was zu erzählen, auch so zu dem Thema erstmal die Grenzen. Also kriegt ein Darsteller mehr Gehalt, der auch mehr mit sich machen lässt? Du hast vorhin aber auch gesagt, es gibt immer so eine Person neben den Bangers, die da sind. Sind die sozusagen wie so eine Haupt- und Nebenrolle? Also wie sieht das aus?
Also bei uns ist es so, dass, weil wir diese Gangbang-Dynamik haben, tatsächlich, es gibt schon diese Hauptrolle sozusagen und die Bangers sind dann die Nebenrollen. Aber sie sind alle Hauptrollen, natürlich, meine Lieben, was ihr das hört, ich liebe euch alle. Aber es ist schon diese Dynamik, also es geht schon darum, dass hier eine Person eher so im Zentrum steht. Generell, und ich finde total witzig, was du gesagt hast, du hast gerade gesagt, kriegen mehr Geld Performer, die mehr mit sich machen lassen. Ich finde...
ist die Frage. Ich habe die Frage noch vorgelesen.
Ah, okay. Dann freue ich mich auf die Frage tatsächlich. Ja. Weil ich finde, das ist sehr typisch, diese Denkweise, mit sich machen lassen. Und das ist eine Herangehensweise, die wir alle, habe ich das auch mal gesagt, sage ich. Also, weil wir diese Idee haben, dass beim Sex, und gerade vor allem, wenn wir über Frauen denken, dass es was ist, was ihnen passiert oder was sie mit sich machen lassen, anstatt, und gerade im Porno-Kontext, dass man denkt so, die kommen dahin und machen irgendwas für das Geld oder wie auch immer, anstatt dass man sagt, was sie gerne machen möchten. Ist der Unterschied so, sind die ein aktives Subjekt oder sind das ein passives?
Also selbst entscheiden auch, das sind meine Grenzen, das mag ich sogar total gerne und deswegen bin ich auch hier und das möchte ich gerne machen und zeigen, weil ich mich da total toll drin fühle.
Genau, und ich finde, wenn man das so sag, wie du das jetzt gerade gesagt hast, und das ist auch so, dann ist es auch eine sehr unterschiedliche Herangehensweise, wenn man sagt so, kriegen die mehr, wenn sie was mit mehr machen lassen? Oder ist es so, natürlich kriegen Leute, die richtig Bock haben, das und das und das zu machen, natürlich kriegen die mehr Jobs. Aber genauso wie in jedem anderen Bereich das auch so sein würde, weißt du, was ich meine? Weil Leute, die irgendwie Lust haben, eben diesen Job zu machen und auch sogar ein vielfältiges anbieten können, Natürlich kriegen die mehr Jobs, das ist normal. Bei unseren Drills ist es so, Leute werden nicht mehr oder weniger bezahlt aufgrund von welchen Sexpraktiken sie machen, das nicht. Es ist aber nicht unüblich in der Branche, würde ich, also das würde ich schon sagen. Mhm. Aber wie gesagt, aber ich würde das gar nicht so negativ, ich finde, da, wie so bei der Frage steckt eben diese Negativität dahinter und ich finde, das kann man aber anders sehen. So.
Mhm. Okay. Jetzt hast du auch gerade schon Bezahlung angesprochen, da lass uns mal gleich drüber sprechen. Wie sieht das denn aus? Nochmal ganz kurz auf die Frage, wen darf man da mitbringen? Darf ich jetzt meinen Partner und Partnerin mitbringen? Oder sind da eigentlich keine externen, weiteren externen Menschen erlaubt?
Wie ist es denn gemeint? Als Begleitung oder, oder vor der Kamera?
So interpretiere ich das jetzt mal. Nee, dahinter. Nee, davor. Nein. Oh Gott. Nein, dahinter. So.
Also, dass sie einfach als Begleitung dabei sind.
Ja.
Ja, interessant. Sehr interessante Frage.
Ein bisschen zum Händchen halten oder keine Ahnung. Ja. Ich weiß nicht.
Ich habe das tatsächlich schon mal einmal gehabt. Es war eine Katastrophe. Das okay. war extrem unprofessionell.
Oh.
Wir haben das erlaubt, oder was, wir haben mit der Schauspielerin gearbeitet und sie hat gesagt, für sie ist das wichtig, dass ihr Partner dabei ist. Und wir haben gesagt, ja, natürlich, wir wollen dich ja, dass du dich ja wohlfühlst. Also, ne, wenn du möchtest, dass dein Partner dabei ist, selbstverständlich kann dein Partner dabei sein. Genau, aber es war einfach wirklich eine sehr unschöne Erfahrung, weil die, oh Gott, ich will jetzt nicht weit ausholen, aber es ist einfach unprofessionell. Ich finde, wenn...
Was hat er denn gemacht, der Partner? Also ist er so reingegrätscht, hat gesagt, so, nein, das möchte ich nicht, dass meine Partnerin da jetzt von dem irgendwie gehalten wird.
Ich gehe lieber nicht ins Detail, habe ich gesagt. Aber weil es auch, genau, muss auch nicht sein.
Aber im Prinzip...
Ich finde, um die Frage generell zu beantworten, ich finde natürlich, wenn jemand das möchte, dann, ja, aber ich meine, ich stelle das in jeder anderen Situation vor. Also de facto, ne, am Ende des Tages ist es ein professioneller Kontext, es gibt einen abgeklärten Rahmen und ich glaube, die Idee, wenn man schon sagt, so, ich möchte, dass mein Partner dabei ist, ist so, entweder man hat Angst, dass etwas nicht gut läuft, was natürlich ein Problem ist und ich würde dann sagen, okay, was ist die Angst, ne, und wie können wir dir, ne, vergewissern, dass der Rahmen, in dem du dich da gibst, einfach ein sicherer Rahmen ist, wo du keine Angst haben brauchst. So. Ich will, ehrlich gesagt, ich würde ungern mit jemandem arbeiten, der die Angst hat. Mhm. Also das ist für mich keine gute Basis, um kreativ dann etwas zusammenzuschaffen. Mhm. So. Deswegen finde ich es einfach komisch. Und sagen wir mal, es gibt eine ganz andere Motivation. Vielleicht findet ihr das geil.
Ja.
Und ist das, ne? Kann ja auch sein. Finde ich auch schön und gut. Da sind wir wieder aber bei diesem, ne, privaten und professionellen Kontext. So, ich finde, es ist eine professionelle Situation. Ich meine, nenn mir ein anderer Job, wo es normal oder total okay wäre, dass du den Partner dabei hast, wenn du, es ist, oder Partnerin. Es ist einfach so ein bisschen komisch.
Ja, ja, aber das ist ja auch genau gut, dass du das mal sagst und einfach dieses Verhältnis auch nochmal aufmachst, beziehungsweise den Vergleich, ja. Also es ist gut, dass du diese Analogie aufmachst zwischen, das ist ein ganz normaler Job, ja. Also ich würde jetzt meinen Freund auch nicht fragen, so, hey, kannst du hier bitte neben mir sitzen, weil ich habe Angst. Paulita ist da.
Genau, stell dir vor.
Würde ich wahrscheinlich auch nicht tun. Wobei er wahrscheinlich auch gerne mitdiskutieren würde, aber okay, und jetzt haben wir gerade schon gesprochen, das war auch eine Frage zum Thema nochmal, Pornos sind ja oft fake und geskriptet. Aber ist es wirklich so? Wie viel wird im Vorhinein kommuniziert? Du hast das jetzt ja schon gesagt, dass ihr euch ganz genau auch darauf verständigt, dass dann auch die Hauptdarstellerin, der Hauptdarsteller, wer auch immer, dann auch so ein bisschen, ja, drumherum irgendwie die Story dann auch erzählt wird. Und es gibt aber trotzdem auch eine Dispo und es gibt ganz klar auch irgendwie Szenen, die dann abgedreht werden. Mhm. Das heißt, das hast du jetzt auch mehrmals betont, dass dir das unheimlich wichtig ist, vom Cast bis zur Kostüm- und Maskenbildnerin oder Bildner, wer auch immer da ist, dass alle genau Bescheid wissen.
Ja.
Okay, genau. Gut. So, dann haben wir das auch geklärt und dann ist so die Frage, jetzt kommt der Dreh, jetzt heißt es Action, jetzt geht's los. Wie sieht das dann aus?
Also bei uns ist es so, wir haben eben nicht, also wir scripten jetzt nicht die genaue Position und die Reihenfolge. Also wir sagen nicht, okay, dann stellst du dich da hin und dann kommst du von links und du kommst von rechts und dann, ne, drehst du dich um. Und das ist bei uns nicht so. Also wir besprechen eben diesen generellen Rahmen, so von wo sind Hard Limits im Sinne von, ne, Sachen, die ich nicht möchte und so weiter. Aber und besprechen auch in der Regel normalerweise, wie gesagt, diese Stationen nennen wir diese, dass man sagt, okay, wir fangen hier an, hier könnte das und das und das passieren. Aber es sind eher so Angebote als,
okay.
als dass wir das vorschreiben. Es ist so, hier könnte das sein, das könnte hier sein. Damit die Leute einen Rahmen haben an den, manchmal ist es einfacher, wenn man so ein bisschen einen Rahmen hat, darin ist man irgendwie freier, sich darin zu bewegen, als wenn man sagt, okay, mach was du willst. Und es gibt gar keinen Rahmen. So. Mhm. Genau, deswegen für uns ist es so, wir, nachdem wir das besprochen haben und sagen, okay, jetzt geht's los, Action, so, wir lassen die PerformerInnen machen, was sie wollen. Wir sagen dann im Voraus, wenn wir gar nichts sehen können, so, wenn ihr irgendwas macht, was für uns einfach null funktioniert, dann geben wir eine ganz konkrete Anweisung und wir unterbrechen euch aber nicht. Also wir sagen nicht, stopp, du musst jetzt hier dein Bein bitte. Und am besten greife ich auch noch ein. Nein, ich würde ihn eher umfassen. Nee, sondern wir sagen, mach einfach weiter. Wir sagen was und sagen zum Beispiel so, hey, könnt ihr mehr offen nach Kamera oder könnt ihr bitte ein bisschen nach rechts rücken oder ne, Anna, deine Haare. Und versuchen aber, dass die einfach weitermachen und gucken aber, dass wir ne, das was verändern, damit wir einfach ein besseres Bild bekommen.
Das heißt, so ein bisschen, die bleiben dann im Flow.
Die bleiben im Flow, okay. Genau. Das okay. ist die Idee, dass sie im Flow bleiben. Es gibt, ist natürlich, ist wirklich sehr unterschiedlich von Dreh zu Dreh, muss man sagen. Ich finde, es gibt natürlich Produktionen, die, ich sage jetzt mal so, nach Checkliste arbeiten und die müssen dann ne, dies und dies und dies und dies und jenes haben. Gerade weil die Industrie ist halt so, dass ganz viele große Labels mit Produktion arbeiten, die sozusagen nicht in-house sind, sondern externen Vertrag haben. Mhm. Und in diesen Verträgen steht da drin, okay, es muss das und das und das geliefert werden. Das ist natürlich potenziell problematisch, weil was ist, wenn, ne, was ist abgesprochen und dem Tag passt es doch nicht? Oder dann da bekommt man ja schneller eine Situation, die einfach unangenehm sein könnte oder wo jemand vielleicht sich unter Druck setzen, gesetzt wird. Das ist bei uns zum Beispiel nicht der Fall, weil wir eben nicht nach Checkliste arbeiten, sondern für uns ist am wichtigsten, dass die Stimmung passt und dass die und dass man das Gefühl hat, so okay, da passiert was zwischen denen, da gibt es eine gute Energie, eine gute Chemie, ja, und die Menschen haben Spaß dabei. So. Aber es sind natürlich unterschiedliche, also es ist unterschiedlich von Produktion zu Produktion, sage ich mal.
Okay. Wie ist es denn, weil du gerade so gesagt hast, so ja, man gibt so ein paar Anweisungen und die müssen irgendwie im Flow sein. Gab es das denn schon mal, dass ein Paar oder also nicht unbedingt jetzt ein Paar, aber sagen wir zwei Menschen, die dann zusammen eine Szene hatten oder vielleicht auch drei Menschen, irgendwie gemerkt haben, so, oh, das float gar nicht bei uns, also das müssen wir irgendwie abbrechen. Gab es das schon mal?
Also in der Geschichte von Porno bestimmt.
Aber bei dir?
Nee, ich glaube, das ist eine sehr gute Frage. Nein, ich hatte das so nicht. Ich habe selber tatsächlich als Darstellerin hatte ich schon Situationen, wo ich dachte so, das läuft nicht so gut. Oder ich fühle das gerade, ne? Das ist nicht so toll. Ich finde, da fällt es tatsächlich an Angebote, wie geht man mit so einer Situation um? Ich finde, das kann passieren. Und ich persönlich, jetzt aus meiner Erfahrung, würde sagen und würde empfehlen und würde auch selber das so handhaben, wenn ich das mache. Ich würde vielleicht noch eine Pause fragen und würde versuchen, nochmal mit ne, meiner Partnerin, Partner zu reden und zu gucken, ob wir vielleicht irgendetwas ändern können, damit die Dynamik besser wird. Ich glaube, wenn man einfach ne, keinen guten Tag hat und irgendwie keinen Flow mit der Person, man kann keine Wunder machen. So. Und ich glaube, in der Vergangenheit habe ich das vorhanden gehabt, dass ich gesagt habe, okay, Augen zu und durch. Ne, einfach hinter sich bringen, so, was auch nicht schlimm ist. Wie gesagt, es ist ja auch einfach ein Job. Ne? Aber ich glaube, genau, ich glaube, heutzutage würde ich das eher so machen, dass ich würde sagen, hey, lass uns kurz eine Pause anlegen, lass uns gucken, was funktioniert gerade, was wollen wir uns kurz nochmal schütteln oder strecken und dann wollen wir nochmal, ja, nochmal sprechen irgendwie.
Ja. Hey, wie geht's euch? Okay, so ein bisschen so auf die persönliche Ebene. Das kann ja tatsächlich manchmal helfen, ne? Oder wenn man einfach wirklich mal einen Cut macht.
Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, sorry, ja. Nur kurz dazu vielleicht, ja. Weil ich sage jetzt mal so, im schlimmsten Fall kann es natürlich sein, wenn man diese Situation nicht wahrnimmt und nicht anerkennt und irgendwie die anspricht. Jeder Mensch ist ja sehr unterschiedlich. Ne? Und zum Beispiel, ich kenne schon viele Leute ne, beim Porno, die wie ich zum Beispiel sagen so, okay, das passt gerade irgendwie nicht so richtig, aber egal, und so und durch. Und das ist überhaupt kein Problem. So. Aber ich glaube, wie gesagt, jeder Mensch ist sehr unterschiedlich und es kann, sowas könnte eventuell bei einem Menschen irgendwie doch zu einer Situation kommen, die wirklich unangenehm bis traumatisierend sein könnte. Und deswegen finde ich wichtig eben, dass man ein Angebot hat oder dass man das Werkzeug hat, zu sagen, okay, wie gehe ich mit so einer Situation um? Und wichtig ist bei so einer Situation, finde ich, dass man da bleibt, dass man präsent bleibt. Es ist, und da gibt es sehr viele Techniken, die man benutzen kann. Das kann sein von sich einmal durchklopfen mit der Hand im Körper oder nochmal überlegen, okay, was sehe ich, was höre ich, was rieche ich, was schmecke ich. Also diese Übungen, die auch ne, Traumata-Übungen und so weiter sind, einfach um da zu sein, dass ich in meinem Körper bin und da bleibe und um weiter sozusagen in Kontrolle meines Körpers und der Situation bleibe. Weil was schwierig sein könnte, ist, wenn jemand eben sich so schlecht fühlt, dass sozusagen dissoziiert oder sowas. Hm. Das ist natürlich das schlimmste Fall, sage ich jetzt mal. Ne? Aber es ist natürlich was, worüber man sich bewusst sein muss. Und das ist ja, es ist ja nichts, was nur für die Pornindustrie so ist. Und generell, es gibt sehr viele Berufe, die einfach eine sehr große emotionale Offenheit verlangen von der Person. Und Porno ist eins von denen. Schauspiel ist auch eins von denen. Tanz. Es gibt sehr viele Berufe, die sind eben emotional und physisch auch sehr fordern. Und sowas muss man einfach wissen und eben das Werkzeug haben und Optionen haben, um den Menschen halt zu begleiten und eben einen sicheren Arbeitsplatz zu schaffen.
Ja, das ist gut gesagt. Zum Thema Sicherheit. Das ist auch die nächste Frage. Wie und ob bei der Pornoproduktion auf Verhütung geachtet wird?
Ja, natürlich, ja, Logo, und zwar viel besser als alle anderen Menschen, die sonst One-Night-Stands haben, würde ich sagen. Es gibt sehr klare Protokolle und das ist wirklich durch die ganze gesamte Industrie so. Also ich kenne keine Produktion, die nicht mit solchen Protokollen arbeitet. Das ist wirklich unerhört. Und zwar gibt's ein Testprotokoll, das davor gemacht wird. Bei uns ist der, und das ist ziemlich Standard, HIV. Syphilis, Gonorrhea, Chlamydia, Hepatitis C, habe ich das vergessen? Warte. Und manchmal Hepatitis B und oder A, davon abhängig, was für ein Dreh das ist. Und diese Tests werden gemacht innerhalb 2 Wochen vor dem Dreh. Das heißt, sie dürfen nicht älter sein, weil das gibt ja so einen Rahmen, wo du, ja, das ist einfach einen sicheren Rahmen. So. Und solche Tests müssen alle Performer machen und mitbringen und die werden auch angeschaut. Also ich sammle alle Tests und alle, die dann ankommen, gucken, okay, das sind die Ergebnisse von meinem SpielpartnerInnen. Hm. Genau, das ist eine Sache. Also das ist natürlich Thema Safer Sex und Geschlechtskrankheiten. Und damit ist es abgedeckt. Dann ist natürlich, ist unterschiedlich, ob man jetzt im Sinne von Schwangerschaftsverhütung, das ist eine sehr persönliche Frage. Es gibt sehr viele Unterschiede. Das ist etwas, das einfach offen besprochen wird und im Voraus geklärt wird. Das heißt, manche Menschen, die schwanger werden könnten, nutzen ihre eigene Verhütungsmethoden, was auch immer das ist. Manche nicht und sagen, benutzen dann Kondome zum Beispiel am Set, ist auch eine Option. Andere.
Das macht ihr auch, also das ist auch kein Problem. Mhm.
Wir drehen auch zum Teil mit Kondomen. Wobei ich muss ganz ehrlich zugeben, dass Gangbang nicht, also der Kondome nicht das Coolste sind für einen Gangbang einfach. Mhm. Sowohl für Menschen mit Penis wie für Menschen mit Vaginas.
Weil man sie so oft wechseln muss.
Ja, genau, weil es ist ein langer Dreh. Bei den Menschen mit Penissen ist es so, dass sie nicht die ganze Zeit aktiv sind, sondern mal weggehen, mal näher kommen und es ist praktischer, wenn man einen Ständer dann weiter hat und so weiter und so fort. Es ist nicht ideal, aber für die Menschen mit Vagina ist das auch so, will jetzt nichts Falsches sagen, damit die Leute nicht mich haten, aber es ist tatsächlich so, wenn man nicht sehr viel penetrativen vaginalen Sex hat, dass es schon nach einer Weile mit Kondom natürlich das Ganze ein bisschen anstrengender ist als ohne. So, egal wie viel Gleitgel man benutzt.
Okay. Kann das schon mal vor, dass jemand. Sehr gut. Ja. Kann das schon mal vor, dass jemand schwanger wurde? Eine Frau?
Nein.
Okay, gut.
Glaube ich nicht. Also bei mir auf jeden Fall nicht, aber okay. Ich glaube generell nicht.
Weil du das ja gerade so angerichtet hast. Das ist ja möglich, ne? So Arbeitsplatzsicherheit.
Nee. Nee, ich glaube, alle Menschen sind wirklich sehr vorsichtig und respektvoll und gehen einfach sehr verantwortlich damit um, natürlich. Und ich glaube mittlerweile, und das ist ja auch interessant, finde ich, gibt es ja so viel mehr Ressourcen, was Menschen mit Uterus haben, um ihren eigenen Zyklus zu kennen. Mhm. Und ich glaube, das macht einen riesen Unterschied. Ich glaube, ich habe mein ganzes Leben lang, war ich so panisch, schwanger zu werden. Und jetzt bin ich über 30 und will schwanger werden und merke, achso, ist das gar nicht so einfach. Es gibt ungefähr 3 Tage im Monat, wo ich schwanger werden kann. Mhm. Und ich finde, das ist das, was ne, die Menschen mit Uterus und Vaginas und die halt schwanger werden können, haben gewinnen mehr und mehr Kontrolle über ihren Zyklus. Und ich glaube, das hilft auch.
Hm. Wie ist es denn zum Thema, das nächste Thema ist, das nächste Thema ist Lust. Einmal ist die Frage zum Thema weibliche Lust, wie die dargestellt wird. Da lass uns einmal gerne drauf eingehen. Was ist so deine Erfahrung? Also die Frage ist nämlich, beziehungsweise der Einwand ist, dass ja oft Lust, weibliche Lust, falsch dargestellt wird. Also ihr gefällt es und sie ist dann sehr stark am Stöhnen, ja, Und alles sieht immer total makellos aus. Und da ist eher die Frage auch an dich, was machst du eigentlich anders, wenn es darum geht, die weibliche Lust darzustellen?
Mhm. Ich glaube, ich glaube nicht, dass bei alle Pornos, wie du gerade gesagt hast, die weibliche Lust nicht dargestellt wird. Es stimmt, dass viele Pornos natürlich einen männlichen Blick bedienen und eine männliche Lust. Aber ich glaube, das wird ja sehr oft das behauptet und es stimmt einfach nicht. Es gibt sehr viele Mainstream-Pornos, wo viele Frauen unfassbar lustvoll sind. Und manchmal wird suggeriert, dass das alles gefaked wäre. Und ich glaube, dass bei vielen Fällen ist das einfach die Leute denken, dass Frauen nicht so lustvoll sein können oder dass das anders aussehen sollte, weil Frauen irgendwie, weiß nicht, schwacher oder zärtlicher oder romantischer sind. Und ich denke mir so, hey, nee, ich gucke auch gerne viele, ne, ich sage jetzt mal ja, Frustration, Mainstream-Pornos, damit wir wissen, worüber wir reden, aber wo Frauen total lustvoll sind und wo ich die schwitzen und ja, und schreien und stöhnen und Spaß haben sehe. Genau, nur so.
Die Frage ist aber vielleicht auch noch mal so ein bisschen, wer guckt denn deine Pornos? Sind es auch mehr Männer oder, also, nee, das interpretiere ich jetzt gerade rein, sind es mehr Männer oder mehr Frauen? Weil das ist ja scheinbar schon auch, wie du sagst, ein Unterschied irgendwie. Also vielleicht ist es ja auch so, dass in deinen Pornos die Frauen eher sich damit identifizieren können, weil die Art und Weise, wie du weibliche Lust darstellst, eher ihrer eigenen Art und Weise entsprechen, wie sie Lust empfinden können.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde gerne sagen, ja, genau so ist es. Aber ganz ehrlich, ich glaube, so einfach ist es gar nicht. Ich glaube nämlich, ich finde es interessant, dass wir über Männerverhalten und Frauenverhalten sprechen, weil es gibt natürlich manche Unterschiede aufgrund von Sozialisierung und ich finde es schon wichtig, dahin zu gucken, so. Aber ich finde wichtig, dass wir dahin gucken und trotzdem differenzieren. Also, dass wir dahin gucken mit dem Wissen, dass Männer keine homogene Gruppe sind und Frauen keine homogene Gruppe ist. Und gerade wenn es auf Sexualität kommt, das viel unterschiedlich ist. Das heißt, für mich gibt es nicht die weibliche Lust und die männliche Lust. Das ist ein Konstrukt, was wirklich sehr weit entfernt von der Realität ist. Und ich glaube, dass der Cue oder was ich wichtig finde, ist, dass es eben divers gibt. Also, dass wir diverse Lust zeigen. Und das kann, divers männlich, divers non-binary, divers Frau, whatever. So, dass wir diverse Menschen zeigen, die einfach unterschiedlich Lust empfinden und ausleben. Und das ist zum Beispiel, das macht meine Arbeit aus, oder ich versuche das, dass ich eben unterschiedliche Menschen habe, die unterschiedliche Vorlieben und Präferenzen und so weiter haben. Und das ist sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Und es ist nicht immer Frau, also es ist nie Frau gleich Frau und Mann gleich Mann. Mhm. Alle Menschen sind unterschiedlich. Und ich glaube, wenn wir diese Diversität zeigen, dann ermöglichen wir auch andere Leute, die Pornos gucken, zu sagen, hey, also, das kann mir gefallen oder das vielleicht auch nicht. Und es ist eine viel breitere Palette an Sachen, die ich vielleicht mag oder nicht mag. So, und die sind mir aber nicht unbedingt verschlossen oder näher liegen, weil ich ein Mann oder eine Frau bin.
Mhm. Diese Szenen, die man da sieht, um nochmal so ein bisschen bei dem Thema Lust zu bleiben. Was ist denn da jetzt wirklich gefaked und was ist dann aber auch wirklich echt? Also, oder auch, also mal nur auf die Darsteller jetzt bezogen. Ist es auch so, dass viele wirklich so richtig krasse Lust haben und wirklich ihr denkt so, nee, Moment, das ist jetzt später erst dran, diese Szene jetzt bitte noch nicht drehen. Stopp, Cut. Wie sieht es aus? Also gibt es da so Momente, wo man so merkt, okay, da ist ein ganz krasser Vibe, da ist jetzt gerade alles voll Lust und man merkt so, die sind gerade wirklich sehr am Viben, die Darsteller, die man in einer bestimmten Szene sieht. Und das überträgt sich so vielleicht ein bisschen auch auf euch, so hinter der Kamera?
Ja, also ich glaube, wichtig ist zu wissen, ich meine, es ist ein professioneller Set, aber ich glaube, diese Idee von Echtheit oder Unechtheit ist vielleicht irreführend. Weil zum Beispiel, lass uns das vergleichen ist immer gut, lass uns das vergleichen mit einem Tanz. Du hast einen Tanz und es ist klar, diese zwei Menschen tanzen miteinander und es ist eine physische, sehr anspruchsvolle Sache, die wir miteinander machen. Mhm. Und ich glaube, Menschen können eine tolle Tanzperformance liefern, die sehr gekonnt und toll aussieht. Egal, ob sie Lust oder nicht Lust haben an dem Tag sozusagen, weil sie einfach das gut können und herstellen können. Und sowas geht beim Porno ja auch. Es heißt nicht, dass es unecht ist. Also was heißt unecht? Also ich meine, es ist einfach Ich glaube, wenn wir über echt oder unecht reden, denken wir an, ist das jetzt privat sozusagen? Ne? Ist das, wollen die wirklich, wenn es kann, würden die das jetzt auch machen, wenn es keinen Rahmen geben, der, wo die bezahlt werden und wo Leute das aufnehmen?
Genau.
Oder nicht? Und ich glaube, dass das eben wieder weit weg in der Realität ist. Weil für mich zum Beispiel, ich spreche jetzt von mir als Performerin, ich mag gerne Pornos spielen. So, ich mag die Situation. Ist es nicht so, es stellt sich für mich nicht die Frage so, würde ich das jetzt machen, wenn es kein Porno wäre? Aber es ist so, nee, aber ich will es machen, weil es ein Porno ist. Das tönt mich an. So. Weißt du, was ich meine? Mhm. Deswegen ist diese Grenze so von wegen privat oder nicht privat, echt oder unecht, ist schwierig sozusagen. Ich glaube schon, dass es natürlich Konstellationen gibt und man kann als Produzentin, glaube ich, ist es auch meine Verantwortung, irgendwie einen Rahmen zu schaffen, wo, wie gesagt, sich alle wohlfühlen, wo die Kommunikation gut läuft, wo alle genug Wasser und Essen und was auch immer sie brauchen und Gleitgel und alles haben, damit sie sich darauf einlassen können in dieser Szene und hingeben können und halt eine gute Zeit und eine gute Performance auch liefern können. Und wie gesagt, es kann sehr unterschiedlich aussehen. Also es heißt aber, also ich glaube, diese Maßstab zu sagen, ne, wie echt oder wie privat ist das, ist nicht unbedingt, finde ich, das greift das nicht auf. So. Also es hat mit anderen Dingen zu tun. Natürlich, ich suche halt nach Konstellationen und wie gesagt, und Räume und versuche eine Atmosphäre zu schaffen, wo es halt, wo das, was passiert hat, toll wird und gut wird und die Leute das Gefühl haben, so, ja, das hat jetzt Spaß gemacht, ich war drin, ich war präsent, ich war in meinem Körper, ich habe was gespürt und geschwitzt und es war toll. So. Aber das heißt nicht, ob es echt oder unecht ist.
Mhm. Okay. Und wie ist es mit dem Team hinter der Kamera? Gab es da schon mal Momente, wo du dachtest, so, boah, das macht mich gerade, das tönt mich richtig an, das macht mich voll an, was ich da gerade sehe?
Nicht so, also ja, manchmal tatsächlich. Das ist irgendwie immer interessant, aber okay, ich fühle das irgendwo so, gar nicht so zwischen den Beinen, aber so unten im Bauch vielleicht oder so. Aber es ist was natürlich begrenzt ist. Also es findet da statt, aber ich bin so konzentriert und ich bin in dem Moment, ich denke gerade an das Licht und die Leute und was hier passiert und wie lange wir machen und wie viel Zeit wir haben und wann kommt das Catering an und das ist so eine hochprofessionelle Situation, dass das einfach nicht so eine Rolle spielt. Was macht das Sinn? Also, was ich meine, es kann viele Situationen im Leben einfach, es gibt Momente im Leben, wo man angetönt ist aus irgendeinem Grund. Es muss nicht am Porno sein, es kann auch woanders sein. Ja. Aber es gehört sich natürlich nicht in dem Moment, dass ich das auslebe oder dass ich das irgendwie, dass ich dem Raum gebe. So, weißt du, ich meine.
Nee, aber das ist ja auch das Spannende, ne? Das sind ja genau diese Vorurteile oder vielleicht Gedanken oder tatsächlich eben auch einfach, ja, Vorurteile vielleicht ein Stück weit.
Ja.
Die Menschen haben können, wenn sie an Pornos, an diese Mainstream-Pornos denken, oder? Das sind einfach so verknüpfte Fragen, weil das ist ja auch meistens so, dass man auch ehrlicherweise bist du die erste Porno-Produzentin, mit der ich spreche. Mhm. Und allein das ist ja auch nochmal was anderes, da wirklich so einen Einblick zu bekommen, wie sieht es jetzt wirklich aus, ne? Was passiert da wirklich? Wie ist die Stimmung und so? Und deswegen finde ich das halt auch sehr, also sehr schön, dass du das so offen auch beschreibst. Und man jetzt einfach dadurch auch das Gefühl bekommt, das ist wirklich ein ganz normaler Job. Also allein diese Analogien, die du gerade ziehst, mit dem Tanzen oder würde jetzt irgendwie hier dein Partner sitzen, wahrscheinlich nicht. So, es ist ein ganz normaler Job.
Ja.
Genau. Für dich zumindest und für auch die Menschen, die da natürlich auch mitwirken. Ja. Nichtsdestotrotz ist es für viele wahrscheinlich da draußen immer, also auch nach dieser Folge wahrscheinlich, nicht normaler Job. Also vielleicht ja, vielleicht nicht, aber das sind ja genau diese Vorurteile, die wir auch abbauen wollen, indem wir genau über diese Themen sprechen.
Ja, und deswegen danke ich dir auch, dass wir auch so ins Detail gehen können, weil ich glaube genau, je mehr man darüber redet und je mehr Wissen daraus gibt, können wir eben gegen diese Vorurteile angehen, dass man denkt, so läuft und so. Nee, es ist eben ein ganz normaler Job. Für manche.
Genau, okay, also nicht mehr, nicht weniger. Wir haben alle vielleicht Situationen, in denen wir mal das eine oder andere mitnehmen und dann das gerne vielleicht auch mit dem Partner als Inspiration nutzen, um das dann auszuleben oder auch nicht. Also nichts anderes ist es bei euch auch am Set.
Mhm.
Dann kam noch die Frage zum Thema, wie endet das denn? Wir sind jetzt schon relativ weit am Ende der Folge fast schon angekommen. Zum Thema Höhepunkt. die Frage ist, sind die Orgasmen immer echt? Und halten die Männer auch wirklich so lange durch?
Ja.
Okay, und danke. Schön, dass du da warst.
Danke, tschüss. Hat mich auch gefreut. Nee, natürlich auch unterschiedlich. Das ist ja immer die ewige Frage, ne? Wieder die Echtheit und die Orgasmen. Mhm. Und natürlich ist das so, dass für Menschen mit Penisse ein Orgasmus zu faken schwieriger ist, weil es einfach in der Regel wie ein männlicher Orgasmus ist, sondern ein Orgasmus von einem Penis mit einem Ejakulat verbinden. Und das kann auch gefaked werden. Es gibt auch den Pornosperma, den kann man kaufen. Und das wird bei manchen Produkten, glaube ich, schon benutzt. Bei
Habt ihr den auch?
Wir haben den einmal benutzt, aber weil wir, das war ein Witz sozusagen. Wir haben das am Ende als Witz benutzt. Aber ja, dafür musst du Hologang angucken in diesem Film.
Okay, gucke ich mir später an.
Cool. Genau, aber wir benutzen das nicht. Mhm. Wie gesagt, ich glaube, es gibt schon bestimmt manche Produktionen, die das nutzen wir nicht. Und dann sind wir bei dem Orgasmen von den Menschen mit einer Vulva und einer Vagina. Natürlich lassen sich eher faken, weil da nicht unbedingt ejakuliert wird. Es sei denn, es ist Squirting, dann ist es. Ist unterschiedlich. Ich glaube, es ist auch okay, wenn worüber ich hinaus will, ist, ich will das gar nicht so dämonisieren oder sagen, so, ja, das ist schlimm, weil das alles fake ist. So, ich finde es auch okay, wenn ein Orgasmus gefaked wird im Porno, genauso wie im Film wird auch manchmal gefaked, wenn jemand weint und dann hast du Glycerin-Tropfen und dann tut die Person so, als würde sie weinen und das erweckt bei dir aber eine Emotion und du bist traurig und bist empathisch mit der Person, die, und es ist fake. Ich finde, das ist auch okay. Also ich meine, ich finde es nicht schlimm. Ich will nicht sagen, dass das irgendwie schlimm wäre.
Nee, gar nicht. Ja. Aber es ist auch wieder ein guter Vergleich mit dem Weinen. Aber wie ist es denn? Also ist es denn zum Beispiel so, man weiß, da sind jetzt ist eine Szene und irgendjemand bekommt jetzt einen Orgasmus. Wird denn da offen drüber geredet, so nach dem Motto, jo, das ist jetzt echt? Oder nee, muss ich jetzt faken? Also wie läuft das denn?
Naja, im Westen, also wenn die Idealsituation ist natürlich, ne, die Leute haben total viel Spaß, es läuft, ne, es floatet, so, alles ist cool. Und alle haben Orgasmen am Ende oder zwischendurch, am Ende, wann auch immer, am besten viele und nichts ist gefaked. So.
Das passiert auch?
Das passiert sehr oft. Also bei uns, ich denke, es ist immer so.
Fragt ihr denn danach auch am Ende?
Wir sagen...
Das ist ja auch schon intim, oder? Wobei,
naja, man sieht das schon.
Ja?
Ja.
Woran?
Bei Menschen mit Vaginas, meinst du?
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, an bestimmte... jetzt spiele ich das ja vor von Ihnen. Sind wir mal Orgasmus machen, genau. Ganz am Anfang. Nee, an der Körpersprache. Also es gibt ein bestimmtes Zucken. Und ich glaube, doch, meistens sieht man das schon, würde ich sagen. Aber es kann auch sehr gut gefaked sein.
Du bist ja auch Profi.
Ja.
Du kennst ja auch beide Seiten.
Ja, stimmt. Aber ich finde, wie gesagt, ich kenne das selber aus meiner Erfahrung als Schauspielerin. Oder Performerin, dass man sagt, okay, wir brauchen jetzt aber noch, also das war jetzt schön und gut, aber wir brauchen auf jeden Fall noch, ne, für diesen konkreten Produkt brauchen wir irgendwie Orgasmen. Versuch's und wenn nicht, fake's bitte. Und das kann man machen. Und wie gesagt, ich finde, das spricht auch nichts dagegen.
Zum Abschluss noch eine Frage. Zwar können Pornodarstellerinnen Feministinnen sein? Wir haben jetzt schon ganz am Anfang kurz darüber gesprochen. Deswegen nochmal eine ganz kurze Einschätzung von dir oder eine kurze Antwort auf diese Frage. Können jetzt Pornodarstellerinnen Feministinnen sein?
Eine sehr gute Antwort? Ja. Okay. Ich finde, also vielleicht ganz ein bisschen längere Antwort. Ich finde, Teil vom Feminismus ist ja eben eine Emanzipation von Frauen und alle anderen Menschen. Und ich bin persönlich der Meinung, Sexualität spielt eine sehr große Rolle in der Identität von Menschen und im Leben von Menschen. Und solange wir nicht sexuell frei sind im Sinne von selbstbestimmt, und ich glaube, dazu gehört, dass wir genügend Ressourcen haben, Sexualaufklärung, Informationen und ein Werkzeug, womit wir eben uns austoben können und gucken können, was uns gefällt. Solange sind wir nicht frei. Und wenn wir aber frei sind und selbst darüber entscheiden, was ich mit meinem Körper machen möchte, wenn ich entscheide, ich möchte Pornos drehen, dann kann das eben eine feministische Entscheidung sein.
Mhm. Noch die allerletzte Frage an dich, Paulita. Wenn du dir wünschen könntest, wie Pornos in den nächsten 10 Jahren sind, die wir alle so frei zugänglich verwenden können oder uns angucken können, die wir alle frei zugänglich uns angucken können, wie sollten die sein? Was ist dein Wunsch?
Mein Wunsch ist, dass Pornos in der Gesellschaft und das heißt auch hier in Deutschland nicht mehr anders handgehabt werden wie andere Filme. Ich finde, Pornografie sollte einfach wie ein weiteres Filmgenre angesehen werden. Das heißt, bestimmte Gesetze, Paragraph 184, müssen sich ändern und die sollten FSK 18 und 16 bekommen, genauso wie jeder andere Film. Ich finde auch, dass Pornos berechtigt sein sollten, auch sich für staatliche Förderung zu bewerben. Und ich finde, wenn das alles so wäre und lass uns wirklich versuchen, es könnte sich ändern, finde ich. Wir sind so weit im 21. Jahrhundert, ja. Dann werden automatisch Pornos viel diverser. Die werden viel diverser, nicht nur in was sie sexuell darstellen und was für DarstellerInnen vor der Kamera sind, sondern auch in den Formaten. Das heißt, wir werden unterschiedliche Genres haben. Wir werden viel mehr Spielfilm-Pornos haben, viel mehr Pornos, die vielleicht andere künstlerische Ansprüche haben, als vielleicht nur ein Unterhaltungsprodukt zum Masturbieren. Mhm. Unser Leben wird viel reicher. Und viele Menschen, die vielleicht, ne, wo wir am Anfang gesagt haben, die keine Pornos gucken, vielleicht gucken die keine Pornos, weil sie eben nicht die Pornos finden, die denen gefällt. Und wenn wir einfach ein viel größeres Angebot hätten, dann ist vielleicht für jeden was dabei.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort, Paulita. Vielen Dank für diese wirklich intimen Einblicke in deine Pornoproduktion. Und ihr da draußen, schaut euch einfach gerne mal Paulitas Pornos an. Wir verlinken das in den Shownotes. Ich wünsche dir erstmal noch einen wunderschönen Abend und würde sagen, viel Erfolg weiterhin. Und ich werde mir vielleicht auch mal ein Porno angucken.
Sehr gerne. Sag mir Bescheid, ich schicke dir alle.
Nee, sehr gerne.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich finde es so wichtig, dass wir einfach offen über Pornografie und Sexualität reden. Deswegen finde ich toll, die ganze Arbeit, die du machst und die ihr macht. Vielen Dank dafür.
Das Gleiche gebe ich zurück an dich. Vielen Dank für deine Arbeit, vielen Dank für deine Zeit und ihr da draußen viel Freude. Hoffentlich hattet ihr viel Freude bei dieser Episode und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, in dieser Episode haben wir darüber gesprochen, wie Pornos von Frauen produziert werden und was der Unterschied zu Mainstream-Pornos ist. Es ging sehr viel um Vorurteile, sehr viel um Charme und auch Empowerment. Und Paulita hat, finde ich, sehr, sehr, sehr schön gezeigt, wie ihre Pornoproduktionen ablaufen und vor allen Dingen, was wir daraus lernen können. Und außerdem hat Paulita einen sehr schönen Überblick und Ausblick gegeben, wie sie sich wünscht, dass Pornos in 10 Jahren gesellschaftlich anerkannt werden sollen. Wenn ihr denkt, da sind auf jeden Fall noch ein paar Fragen offen und ich möchte sehr gerne noch mehr darüber erfahren, dann schreibt uns an podcast@amorelie.com oder auch auf Instagram und nehmt Bezug zu dieser Episode. In der nächsten Folge sprechen wir über ein Aufklärungsbuch für Kinder. Also, wenn euch das interessiert, dann abonniert uns und vergesst uns nicht zu folgen. Dann verpasst ihr auf jeden Fall auch nicht diese Folge. Und das könnt ihr tun auf Spotify oder auch Apple Podcasts. Und ich freue mich sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Alles Liebe, bis dahin, eure Lina.